So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto Uncut. Ihr seht, also diejenigen, die uns sehen und nicht nur hören, die sehen anderes Setting bei mir. Ich bin in Berlin und sitze im Hotelzimmer und habe keine Kosten und Mühen gescheut, alles tatsächlich einfach mitzunehmen hier nach Berlin. Und ja, Sascha, ich freue mich, dass es zustande kommt. Natürlich heute auch wieder einen Tag früher als eigentlich an unserem Freitag. Aber da ja morgen großer Feiertag ist, haben wir uns gedacht, wir nehmen heute schon mal auf. Sascha, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. In Vorbereitung auf Halloween morgen.
Ja, sehr schön.
Hast du daheim auch schon alles geschmückt für morgen für die große Halloween-Party?
Natürlich nicht. Wir sind bei Nachbarn, also von daher entgehe ich dem ganzen Trubel.
Und wir haben das Thema, dass wir die Nachbarn sind, zu denen man geht.
Ah ja, morgen. Sehr schön. Siehst du, musst du taktisch klug machen.
Ja. Nächstes Jahr vielleicht, mal gucken.
Sehr schön, sehr schön. Ja, also letzte Woche war eine, glaube ich, sehr, sehr spannende Folge, als wir den Alireza Ziyadat zu Gast hatten. Eine Folge, die auf jeden Fall auch gut diskutiert wurde, die auch an die richtigen Stellen durchgedrungen ist. Also Sascha, wir treffen anscheinend das Gehör der richtigen Leute. Ja, so viel kann ich schon mal sagen.
Das freut mich sehr zu hören.
Ja, sehr schön. Okay, was mache ich hier in Berlin? Vielleicht noch da ein kurzes Update. Heute großer Deutschland-Lounge von Bitvavo. Da auch vielen Dank für die Einladung. Die haben das hier möglich gemacht, dass ich ja so ein gutes Zimmer haben kann und auch gute WLAN-Verbindungen. Ich hoffe, das bleibt alles stabil. Und ansonsten, wie immer, haut uns gerne mal in die Kommentare, dass ihr da seid, dass wir sehen, wer so mit dabei ist. Und am Ende gibt es auch nochmal den Hinweis auf unser Gewinnspiel. Also bleibt da gerne dran. Und Sascha, was gibt es denn diese Woche so Spannendes?
Ein paar Sachen. Es ist Gott sei Dank ein bisschen ruhiger. Oder was heißt Gott sei Dank? So, jeder hofft natürlich, dass der Markt endlich sich irgendwie in irgendeine Richtung bewegt. Aber es ist eher seitwärts bis leicht gegenläufig nach unten. Das, obwohl wir ein paar doch positive Nachrichten hatten. Aber lass mich mal den Bildschirm teilen.
Gerne.
Lass uns erstmal anknüpfen an letzte Woche, an die Thematik, die wir mit Alireza hatten. Wir hatten, dazu gibt es Neuerungen, die SPD mischt mit.
Ja, genau. Mach das mal auf. Also genau, es gab von der SPD jetzt vor zwei Tagen, hat der Seeheimer Kreis, das ist ein eher konservativer Flügel der SPD, hat dort wohl auch ein Stellungspapier geschrieben. Und da ging es auch ganz konkret darum, dass sie sagen, hey, die 12 Monate Haltefrist soll abgeschafft werden, die soll es nicht mehr geben. Und mein Gefühl ist auch gerade so, dass egal aus welcher Sicht man das sieht, ich glaube, dass die 12 Monate Haltefrist, so habe ich zumindest das Bauchgefühl, dass es die nicht mehr lange geben wird. Ja, das ist meine Einschätzung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es weiterhin ein Thema wäre, aber aktuell kommt es aus allen Ecken und schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Aber aus meiner Sicht ist es etwas, was gerade eher keinen kompletten politischen Rückhalt hat und auch keine politische Mehrheit. So sehe ich das gerade. Und darum geht es ja am Ende, dass dann diese Anträge dementsprechend abgestimmt werden. Und aus meiner Sicht ist die Mehrheit gerade nicht unbedingt dafür. Und ja, wie ist deine Einschätzung, Sascha?
Es bleibt abzuwarten. Was vielleicht auch noch spannend ist bei dem Positionspapier von der SPD, ist, dass sie auch an die Immobilien ran wollen. Also auch alles, was da länger wie 10 Jahre gehalten wird, soll auch mit 30% versteuert werden. Also zusätzlich jetzt noch zu, dass die Vorteile bei Kryptowährungen wegfällt. Aber ja, so. Alireza hat es letzte Woche, glaube ich, auch ganz gut gesagt. So, das Problem ist natürlich, dass die AfD da Stellung bezogen hat pro Bitcoin und jetzt natürlich politisch bedingt viele, die den Gegenstandpunkt einnehmen.
Ja, total. Also muss man mal schauen. Also ich glaube, es geht einfach darum, dass man auch mehr Education in Richtung Politik machen muss. Und es bleibt spannend. Aber was ich dort auch gelesen hatte, ich sehe das jetzt nicht ganz so groß auf meinem Screen hier, aber sie hatten irgendwo drüber geschrieben, Einkommen, da steht es, nach dem Prinzip Einkommen ist Einkommen, egal ob aus Aktien, Krypto oder Immobilien. Wo ich mir so denke, hä? Aber es geht doch gar nicht um Einkommen, es sind doch Kapitalerträge, oder?
Ja.
Also Einkommen ist Einkommen. Also eigentlich, es wird ja nicht mit Einkommensteuer besteuert, sondern Kapitalertragssteuer, oder? Aber gut, das ist ein Steuerthema, können wir uns nochmal jemand anderen holen.
Ja, vor allen Dingen, das Geld ist ja eigentlich alles schon mal besteuert worden. So. Also ich investiere ja als Privatinvestor, ich muss ja das Geld vorher erstmal verdient haben, was ja besteuert worden ist. Aber
ja.
Anderes Thema. Was gab noch Spannendes?
Also das ist, ich glaube, wenn wir das fast jetzt aufmachen. Genau, ich glaube, wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann wird es zu lange.
Ja, nee, dann wird es zu lange. Aber vielleicht können wir da mal, vielleicht machen wir mal ein Steuertopic, also generell mal eine Folge, wo wir ein paar Leute aus der Szene einladen. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, generell mal zu verstehen.
Können wir machen. Können wir machen. Und dazu auch kleiner Service-Hinweis. Wir haben, hätten eigentlich gestern tatsächlich geplant, ein Webinar zu machen zum Thema Krypto und Steuern. So ein bisschen so ein Community-Webinar gemeinsam mit Pekuna, also dem Werner Hoffmann, und Cointracking, dem Berken Menges. Und das haben wir jetzt leider aus organisatorischer Sicht, weil ich gestern noch ein paar zu viele Themen zu tun hatte, haben wir das jetzt um 14 Tage geschoben. Also das heißt, ich kann euch das hier gerne mal in die Shownotes mit reinhauen. Meldet euch da gerne an und da könnt ihr einfach mal alle eure Fragen, die ihr rund um Krypto und Steuern so habt, könnt ihr dort stellen. Meldet euch da gerne noch an. Das ist am 12.11. um 19 Uhr. Aber wir können trotzdem jemanden hier nochmal mit in den Podcast reinholen. Das ist gar kein Problem. Ja.
Ja.
So, what else?
Die Fed hat gestern die Interest Rate gecuttet. Also die Erwartungshaltung war natürlich groß. 25 Basispunkte war mehr oder weniger eingepreist. Damit hat der Markt gerechnet oder die meisten haben damit gerechnet. Mhm. Aber es war nicht der Befreiungsschlag, den man jetzt eigentlich so in den Märkten gehofft hat. Man hat ja auch hier, Trump hat sich ja gestern auch mit Xi Jinping getroffen. Und viele haben ja gehofft, dass es irgendwie ein bilaterales Statement gibt oder irgendwas, was so ein bisschen den Markt befreit. Aber dem war nicht der Fall. Es ist sehr reserviert auseinandergegangen, ohne jetzt irgendwie ein gemeinsames Statement zu haben, was natürlich auch ein bisschen Bände spricht. Im Nachhinein hat sich sowohl das Weiße Haus als auch die chinesische Regierung hatten dann ein Statement zu dem Treffen gemacht, von wegen, dass die USA reduziert die Tariffs um 10%, kauft wieder Sachen in China ein und China kauft auch wieder Sachen in Amerika ein. Also so der generelle Anstoß ist gegangen. Auch die Handelsbeschränkungen für seltene Erden von seitens China zu den USA sind aufgehoben. Also es gibt auf jeden Fall positive Signale, aber man muss halt auch sehen, so beide sind natürlich die Global Player und beide haben natürlich eine Führungsposition, die von der Bevölkerung auch erwartet ist, dass sie stark dastehen. So keines der Länder kann jetzt irgendwie groß nachgeben oder einknicken. Von daher war das Statement, so wie es passiert ist, war es natürlich gut, aber so der Befreiungsschlag war die Woche halt nicht da. Und alles, was wir irgendwie jetzt letzte Woche gesehen haben, dass der Preis sich nach oben bewegt, die Märkte positiv reagiert haben, war eingepreist, typisch das Zelda News Event. Wir sind heute wieder gegenläufig, Solana ist wieder unten bei 185, Bitcoin ist irgendwo bei 108.000, 109.000. Bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Also viele rechnen damit, dass wir höchstwahrscheinlich schon noch so den November eine Seitwärtsbewegung sehen. Vielleicht mit leichten Signalen mal nach oben, mal nach unten. Aber viele warten jetzt drauf, dass die Fed ihre Zins oder die Fed ihre Geldpolitik ändert, was sie ja auch bekannt gegeben haben, was Anfang Dezember der Fall ist. So, dann gehen wir eher wieder in die Richtung von lockereren Geldpolitik und wir hoffen alle, dass natürlich das dann die Märkte dementsprechend belebt.
Nochmal befeuert.
Ja,
korrekt. Okay.
Was hat man noch?
Gehen wir gerne eins weiter.
Cointele, hier News von Cointelegraph, beziehungsweise überall gepostet, Bitwise Solana ETF. Kam ja auch die Woche raus, hat am ersten Tag Inflows gehabt von knapp 70 Millionen. Zwischenzeitlich jetzt heute und gestern aber ist ein bisschen rausgegangen, ein bisschen hinhergeschickt aufgrund der Marktlage. Aber es ist ja auch erstmal zumindest eine Meldung wert, dass wir 70 Millionen am ersten Tag hatten bei Bitwise. Was hatten wir die Woche noch? Western Union, auch sehr spannendes Thema. Western Union hat announced, dass die ihren Stablecoin auf Solana launchen werden 2026. Was natürlich auch viele andere Chains wahrscheinlich gern gehabt hätten. Aber Western Union in einem Pressestatement hat ganz klar gesagt, so dass für sie wichtig war, die Transaktionsgeschwindigkeit, die Transaktionskosten und da ist natürlich Solana schon sehr, sehr weit vorne.
Mhm. Ja, also das ist tatsächlich ganz spannend, weil de facto ist ja deren Geschäftsmodell, du kannst Geld auf der einen Stelle einzahlen, auf der anderen Stelle holst du es wieder raus, ja, aber die Transaktionen dauern trotzdem teilweise mehrere Tage, ja, und die Transaktionskosten sind auch immer noch wahnsinnig teuer, ja, und ist halt die Frage, ob sie da auch an den Preisen was machen, weil de facto ist es ja dann wirklich im Cent-Bereich, was eine Transaktion dann kostet, und es ist ja mehr oder minder instant dann auch beim Empfänger. Und das wird natürlich das Geschäftsmodell von Western Union für die Kunden nochmal verbessern. Aber ist halt die Frage, was sie an der Gebührenseite machen. Also sie haben ja da schon ein relativ starkes Monopol nicht, aber sie sind einer der weltweit größten Player in dem Bereich. Auch marketingmäßig sind sie sehr, sehr stark bei großen Sportveranstaltungen vertreten. Deswegen kennt man die Brand. Also von daher, krasser Move. Finde aber auch, dass das natürlich Benefits für die Kunden an deren Stelle hat. Aber ist die Frage, ob sie nicht ihr Geschäftsmodell damit auch so ein bisschen, nicht kannibalisieren, aber die Kostenfrage stellt sich dann. Ja? Also die Frage, ob sie auch die Kosten ein Stück weit nach unten bringen damit oder ob sie halt ähnlich bleiben. Also muss man schauen, wie sich das entwickelt. Bin ich mal gespannt.
Ich denke, von der Thematik ist es trotzdem anschauen. Ja. Die müssen halt adaptieren, weil es drängen schon viele andere Zahlungsdienstleister in den Markt, die einfach ein besseres Modell haben, ein schnelleres Modell. Und irgendwann musst du einfach mitziehen oder du bleibst auf der Strecke, ne?
Ja. Gut, ich meine, die haben natürlich von ihrer Positionierung her, die haben in allen Ländern weltweit oder in vielen Ländern weltweit haben die lokale Stations, und es geht ja auch darum, nicht, dass jetzt Leute sagen so, hey, ich schicke mal Stablecoins von A nach B, sondern die Leute brauchen ja auch den Off-Ramp, sodass sie quasi Bargeld vor Ort bekommen und damit was anfangen können. Ja, das ist ja meistens dort das Thema in den Ländern, und da geht es ja jetzt nicht darum zu sagen, okay, ich schicke mal ein Stablecoin von Deutschland in die Türkei, nach Indien, wohin auch immer, sondern denen geht es ja auch darum, quasi das Bargeld wirklich physisch entgegenzunehmen und damit vor Ort was kaufen zu können. Ne? Also das ist natürlich schon noch der Vorteil dann von Western Union für diesen Use Case. Ja. Okay, bleibt spannend.
Also haben wir noch die Woche vielleicht ein Thema noch. Mastercard will Zero Hash acquiren für 2 Milliarden.
Ja,
das ist natürlich crazy. Auch ein spannendes Thema. Zero Hash, für jeden, der es nicht kennt, ist ein Blockchain-Infrastruktur-Provider, und damit baut natürlich auch Mastercard sich langfristig im Blockchain-Bereich auf. Ist auf jeden Fall eine Meldung wert.
Definitiv. Ja, da gibt es ja auch den Kollegen, den ihr auf der Conference, ich glaube nicht dieses, sondern letztes Jahr als Speaker dabei hatte, den Christian Rau von Mastercard, richtig?
Christian Rau, ja,
war letztes Jahr.
Dieses Jahr war da von Mastercard die Dorothea Isenburg.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, die sind da ja sehr umtriebig, ja. Also müsste man eigentlich auch mal einladen, um so ein Stück weit mal zu diskutieren, was sind denn da so die Use Cases, ja? Wie nutzen sie solche Lösungen eigentlich und wie sehen sie da die Zukunft? Könnte man auch mal einladen und da mal so 10, 15 Minuten Fireside-Chat mit jemandem von Mastercard machen. Ja.
Du, können wir gerne
mal
machen.
Können wir gerne mal schauen, dass wir da jemanden bekommen. Ja. Gute Connections hast du ja.
Ja. Du hast perfekt. Hier State of Crypto hast du aufbereitet.
Hatte ich letzte Woche tatsächlich schon dabei. Dadurch, dass aber wir gesagt haben, wir wollen es ja irgendwie knackiger halten und so eine halbe Stunde irgendwie anvisieren, haben wir letzte Woche natürlich mit dem Gast, haben wir gesagt, komm, da hatten wir schon eine halbe Stunde voll, war aber letzte Woche noch aktueller als diese Woche, aber ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr aktuell. A16Z hat ein Krypto-Report, State of Crypto 2025, rausgebracht. Und A16Z ist ein Venture Capital-Geber. Ich glaube sogar der von Andreessen Horowitz, richtig? Also sehr, sehr bekannter Investor. Und die machen einfach so einen Überblick über den Markt, was hat sich verändert, was sind die latest Trends, und da haben wir gedacht, da schauen wir einfach mal gemeinsam drüber. Da haben wir uns ein paar Seiten rausgeschaut, und ich würde sagen, Sascha, geh doch da gerne mal so auf die erste, und wäre super, wenn du noch ein bisschen reinzoomen kannst, dann sehe ich es auch noch mal besser. Das war ein bisschen zu dolle. Genau, aber da geht es eigentlich los, Seite 6 hier, Bitcoin still dominates, das ist, glaube ich, klar, aber die Zahlen noch mal so ein Stück weit zu sehen und auch den Vergleich zwischen den anderen Coins. Es geht hier darum, Share of Global Crypto Market Capitalization, also die Marktkapitalisierung global von Krypto im Vergleich zu anderen Coins. Und da sieht man schon noch deutlich, dass Bitcoin über 50% der globalen Marktkapitalisierung ausmacht. Dahinter kommt dann direkt Ethereum, Ripple und Tether und dann die BNB-Chain und Solana, soweit ich das richtig sehen kann. Das ist so die Reihenfolge. Genau, ist so die Reihenfolge. Aber wenn man sich die Visualisierung so anschaut, so 2016, 17, dann sieht man klar, ja, es verschiebt sich. Ja, aber mit weitem Abstand ist natürlich Bitcoin immer noch die dominanteste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Und ich glaube, das wird sich auch in naher Zukunft erstmal nicht so stark verschieben. Aber auf den hinteren Plätzen, also sagen wir mal ab 2 nach unten, da wird es natürlich spannend sein, wie verändert sich das. Ja, also man sieht auch so ein paar Verschiebungen. Ich hatte jetzt letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit der Patricia von Solana. Die macht das Super Team Germany. Die Podcast-Folge ist heute tatsächlich auch live gegangen. Also da, wenn ihr euch das noch nicht angehört habt, geht gerne mal zurück und hört es euch an. Da geht es auch darum, wie wichtig ist eigentlich so ein Ökosystem, ja, um so eine Blockchain als auch so ein Coin nach vorne zu bringen. Und Solana hat das, glaube ich, mit seinem Ökosystem sehr, sehr gut gezeigt, ja, dass man dort mit dem richtigen Setup, mit der richtigen Community, mit der richtigen Struktur dahinter ein wirklich sehr, sehr starkes Ökosystem schaffen kann. Und ich meine, der Aufstieg von Solana, der ist ja wirklich immens gewesen die letzten Jahre. Und sehr, sehr spannende Folge gewesen. Kann ich nur empfehlen, da nochmal reinzuhören. Genau. Sascha, hast du da noch was hinzuzufügen?
Nee, ich denke, das ist in dem Fall eine sehr offensichtliche Grafik.
Total, ja, genau. Was haben wir hier? Also das ist nochmal so diese Übersicht, die gibt es auch immer mal wieder, wo dann verglichen wird, was sind denn die Top-Assets bei Market Cap? Ich glaube, ja, wenn wir jetzt heute drauf schauen, hat sich schon wieder vielleicht ein bisschen verschoben mit dem aktuellen Tagespreis, aber Bitcoin eine der Top-Assets weltweit, Gold natürlich mit weitem Abstand vorne an der Spitze, danach kommt Nvidia, Microsoft, Apple, Google, dann kommt Silber, dann kommt Amazon und dann schon Bitcoin. Ja, und Bitcoin ist noch vor Meta, also vor Facebook und deren Beteiligung und Saudi Aramco. Also das ist, glaube ich, schon wahnsinnig zu sehen, wie die Entwicklung die letzten Jahre ist. Und ich glaube, der Letzte, der irgendwo Zweifel hat oder seine Fragezeichen im Kopf hat, ob Krypto irgendwo Mainstream ist, ich glaube, ist diese Visualisierung auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen.
Nvidia dürfte ein bisschen gewonnen haben noch die Woche. War da nicht die Meldung, dass sie das erste Unternehmen sind, was eine Marketkapitalisierung von über 5 Trillionen erreicht, Billionen erreicht hat?
Bin mir gar nicht sicher. Kann aber sein, ja.
Ich glaube, wir haben eine Verzögerung drin, eine leichte, ne?
Das ist gut möglich. Ja, so eine ganz leichte. Aber nicht schlimm. Das liegt wahrscheinlich hier am wunderbaren Hotel, WLAN. Also von daher, sorry an der Stelle. Ich habe mein Bestes gegeben, ja, mehr kann ich jetzt nicht mehr rausholen. Ja. Ich habe sogar extra mein Mikro mitgenommen, ja.
Also, nö, also genau. Springen wir weiter.
Okay. Genau. Also. Das ist tatsächlich eine relativ spannende Folie. Hier geht es mal so ein Stück weit darum, wie, also geschätzt, die Zahl an monatlichen aktiven Kryptonutzern, ja. Und hier sieht man halt nochmal, dass geschätzt wird, dass so ungefähr pro Monat aktive User im Krypto-Space zwischen 40 bis 70 Millionen sind. Ja, das hat man so ein Stück weit, sagen wir mal, runtergerechnet. Es gibt ungefähr 716 Millionen globale Krypto-Besitzer und 181 Millionen monatliche aktive Adressen. Und daraus hat man nochmal quasi sozusagen extrahiert, dass man von ausgeht, so 40 bis 70 Millionen monatliche aktive Nutzer. Ja, so. Und ich glaube, auch das zeigt über die letzten Jahre massiven Anstieg, massive Festigung des Themas. Und also bleibt abzuwarten. Es gibt ja immer so diese Adoption Curve, ne? So Internet in den 90ern, wie es sich entwickelt hat. Und da legt man ja immer mal dagegen so die Adoption von Krypto-Nutzern. Und da sieht man auch schon, dass die Adoption-Curve von Krypto stärker ist als die damals vom Internet. Ist aber die Frage, ob das so wirklich miteinander vergleichbar ist. Aber das ist das, was auch immer oft rumkursiert, wenn es da um die Themen geht. Genau. Ja, lass uns gerne zur nächsten Slide gehen. Genau, ja. Also hier sieht man auch nochmal, die größten Financial Institutions setzen auf Krypto. Wenn man da einfach über die Logos schaut, Stripe, Visa, PayPal, Mastercard haben wir eben schon besprochen, Fidelity, BlackRock, also die ganz großen. Insofern, vor vielleicht noch 3-4 Jahren hätte man drüber streiten können, ja, ob so diese Institutional Adoption kommt. Da war man sich nicht so sicher. Ich glaube, inzwischen ist da auch ein ganz klarer Haken hinten dran, dass man da an der Stelle gesagt hat, okay, wir haben hier die Institutional Adoption ist, glaube ich, jetzt nicht mehr wegzuwischen, wenn selbst JP Morgan jetzt auf den Zug aufspringt. Ja, genau.
Und aber auch alle Banken. Es gibt ja mittlerweile keinen.
Dani schreibt in den Chat. Hallo Dani, liebe Grüße an den Bundesblock. Besitzer oder Wallets wird hier gefragt. Wenn du nochmal zurückgehst, Sascha, können wir nochmal draufschauen, Slide 11. Da hatten wir, es gibt 716 Crypto-Owner, 716 Millionen global, ja, in der Schätzung und 181 Monthly Active Addresses, was ja dann dementsprechend Wallets wäre. Und dann geht man von Active Users hier wiederum aus. Ja, ist so ein bisschen ja, sagen wir mal, nicht einheitlich sauber durchdekliniert, würde ich mal sagen.
Es ist ja, glaube ich, wahrscheinlich auch unglaublich schwer, die tatsächliche Zahl gerade der Monthly Active Users herauszufinden, weil du hast natürlich unglaublich viele Bot-Wallets rumkursieren, Airdrop-Wallets, systemische Wallets, die natürlich, wo keine Person dahinter steckt, sondern die einfach nur infrastrukturbedingt mitläuft oder laufen muss. So, von daher, genau, ich glaube, deshalb ist natürlich auch diese Spanne so groß. Total. 40 bis 70 Millionen ist ja beide Augen zu, mal den Finger in die Luft gehalten. Aber ja.
Ja, das ist richtig. Ja, korrekt. Ja. Alright. Dann, das unterstreicht das Ganze auch nochmal. Institutional Capital Inflow, ja, Bitcoin und Ethereum ETFs halten inzwischen über 175 Billionen Dollar on-chain, also in on-chain Assets. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz klar, wie sich das einfach über die letzten 1-2 Jahre entwickelt hat. Also da können wir einfach fetten Haken hintermachen. So, das sollte das einfach nur nochmal unterstreichen. Genau, gehen wir mal weiter. Das nächste große Thema, und das ist eigentlich der Killer-Use-Case, Stablecoins, habe ich demnächst auch den Alex von AllUnity zu Gast, die ja noch einen sehr neuen Stablecoin gelauncht haben. Mit dem werden wir mal drüber sprechen, wie bringt man jetzt eigentlich gegen so ein USDC, also Circle und Tether, wie bringt man da noch und positioniert man da noch ein Stablecoin überhaupt in dem Markt, ja? Das ist, glaube ich, ein riesiger Kraftakt, ja? Und bin da sehr gespannt, was da seine Antworten sein werden. Aber hier sieht man nochmal ganz klar, und das hatten wir eben auch schon mit Western Union besprochen, es gibt hier ganz verschiedene Payment Types und Fees dahinter. Und Stablecoins sieht man halt ganz unten hier in dieser Grafik. Hier werden halt Kreditkartenzahlungen aufgezählt und viele andere. Und da sieht man halt immer so Transaction Fees, 2-3% und 30 Cent pro Transaktion nochmal on top. Es ist halt instant beim Merchant, ja, oder es sind halt 1-5 oder 3-5 Business-Tage. Und bei Stablecoins ist es halt so, du bist halt im Cent-Bereich und es ist in wenigen Sekunden oder unterhalb von einer Sekunde direkt beim Empfänger. Und das ist der Killer-Use-Case. Ja, also ich glaube, auch das ist vorher eigentlich schon klar gewesen.
Gerade im Stablecoin-Bereich kommt es natürlich auch auf den Use-Case an. Ob du einen allgemein tradable Stablecoin issues, wie es jetzt USDC oder USDT ist, oder was ich vermute, was Western Union dann macht mit ihrem Stablecoin, ist hauptsächlich interne Transaktionen abzuwickeln, ohne dabei auf eine fremde Firma oder auf ein fremdes Asset angewiesen zu sein.
Genau, ja. Könnte ich mir also. Na, was heißt, sie haben es auf Solana aufgebaut, werden da wahrscheinlich ihren eigenen Payment-Token sozusagen da drauf aufbauen, könnte ich mir vorstellen. Und sind natürlich, sie brauchen ein bisschen Soll, aber das ist überschaubar. Ja. Ja, also die Abhängigkeit ist gering. Von daher, ich glaube, dass gerade auch JP Morgan, ja, die nutzen das ja auch eher als internes Transfer, interne Transfermöglichkeit von Geld, dass sie halt sagen, pass auf, ich will jetzt an eine Unternehmung, einen unserer Kunden möchte 50 Millionen von London nach Indien transferieren, ja, weil er dort irgendeinen Deal machen muss, ja. Und ja, das Geld ist halt nicht erst in 3-5 Tagen da und auf der Zwischenreise weiß eigentlich keiner, wo das Geld so wirklich ist, sondern das ist halt instant von A nach B geschoben. So, und das sind natürlich Effizienzen, die du da heben kannst, die sind immens. Ja,
ja, oder wenn du auch diesen ganzen Verleihmarkt, also Loans etc. betrachtest, kannst du natürlich dir verschiedene Rolls aufmachen, die 50 Millionen blocken und dagegen halt Kredite ausgeben oder was weiß ich was. Also die Möglichkeiten, die du dann mit Stablecoins auf der Chain hast, was trackable, traceable ist, sind natürlich immens.
Ja, definitiv. Okay, lass gerne mal weitergehen. Wir haben noch ein paar Slides vor uns, sodass wir einigermaßen in Time bleiben. Ja, das fand ich nochmal ganz spannend, so als Vergleich, so Stablecoins sind aktuell schon unter den Top 20 Haltern von US-Treasuries, ja, und sie sind da vor Saudi-Arabien, Südkorea, Israel und Deutschland und dort haben sie Tether und Circle zusammen kalkuliert. Spannend tatsächlich zu sehen, aber sie müssen sich ja sozusagen backen, 1:1. Ja, das ist ja auch immer so das große Fragezeichen. Tun das wirklich alle so 1:1? Ist ja gerade auch bei Tether die große Frage. Ist es so die tickende Zeitbombe der Industrie? Backen sie sich wirklich so 1:1? Ist das so transparent, ja oder nein? Das ist ja da immer so ein Stück weit die Diskussion. Genau. Spring gerne mal weiter. Ja, das fand ich tatsächlich echt ein bisschen schockierend. Also über 13 Millionen Meme-Coins wurden im letzten Jahr gelauncht. Hättest du, wenn ich jetzt gesagt hätte, rate mal, wie viele gelauncht wurden, hättest du mehr gesagt oder weniger?
Mehr.
Mehr wahrscheinlich, ne? aber ich fand's trotzdem krass, die Zahl. Aber
13
so.
Millionen ist natürlich eine Riesenzahl.
Ja, ja. Total. Also das ist so.
Da habe ich die Woche auch einen Artikel gelesen. Da haben die einen quasi, du kannst ja, da gibt es einen Creator auf Pump.fun, der immer wieder mit der gleichen Wallet gelauncht hat. Und der hat gelauncht, ich glaube, das letzte Jahr 23.000 Meme-Coins und hat dadurch durch dieses Fee-System, weil du kriegst ja jetzt als Creator bei Pump.fun teilweise oder einen Anteil der Fees zurück, eine knappe halbe Million an Fees verdient. Also die Token-Launches mit Liquidity etc. hat dem, ich glaube, knapp 100.000 US-Dollar gekostet, hat an Fees geearnt 500.000. Dann kannst du auch sagen, so seitdem Pump.fun diese Creator-Rewards, wann war es nach vor einem halben Jahr eingeführt hat, hat er 400.000 Euro Profit gemacht.
Nett. Ja. Was ich da an der Übersicht nicht ganz verstanden habe, gerade so in Richtung Juli 2025 sieht man, also man sieht vorher ganz viel Grün, ja, Pump.fun beherrscht quasi den Bereich da und dann sieht man oben so an der Spitze immer noch mal so ein paar, sagen wir mal so von Moonshot und so anderen Plattformen, die halt auch so im Meme-Coin-Ökosystem unterwegs sind, aber Let's Bonk war dann da massiver Ausschlag und dann waren sie nicht mehr zu sehen oder kaum zu sehen. Was war da, Sascha, kannst du dazu was sagen? Weißt du da was?
Selbstverständlich, es war einfach eine phasenweise, war im Prinzip alles, was irgendwie neu auf Solana rausgekommen ist, an Memecoins ist auf Bonk gelauncht worden. Also da war einfach eine kurze Zeit extremer Hype. Das war noch vor den ganzen Creator-Geschichten von Pump.fun, das kam dann danach. Und das Ganze hat sich ja dann wieder umgekehrt, wo Pump.fun auch diese eben diese Creator Rewards eingeführt hat und diese Streaming-Geschichten. Da haben die quasi Let's Bonk wieder den Rang abgelaufen. Aber Let's Bonk war zeitweise, es gibt auch viele große Meme-Projekte kamen daraus, wie Useless und so, was ja immer noch bei 300 Millionen Market Cap oder so rumeiert. Also gab es ein paar Runner.
Ja, okay. Ja, du, ich dachte, ich frage dich da einfach wieder als Head of Memes, ja, der sich auch mit Meme-Coins auskennt. Nein, Spaß. Okay, nee, ich glaube, da können wir so ein bisschen drüber springen. Spring gerne mal weiter.
Bin schon.
Ja, okay, aber ich glaube, die ist jetzt nicht so spannend, die Slide. Also ja, also rund um die ganze US-Wahl, ja, dass da wir Peaks hatten im Markt, das ist glaube ich klar. So das ganze Thema so Prediction Markets ist natürlich ein riesiges Thema, sowas wie Polymarket. Da sieht man natürlich so, da wurde ja schon relativ stark klar, also letzten Endes ist es ja nur eine Abbildung der Voter gewesen, also du wettest drauf, wer gewinnt die Wahl in den USA, und man konnte schon relativ früh erkennen, dass auf Polymarket es pro Donald Trump war. Und am Ende hat sich es auch ähnlich bestätigt, und ich glaube, die Zahlen waren auch prozentual relativ nah aneinander. Und Polymarket ist natürlich etwas, so diese ganzen Prediction Markets ist was, was schon sehr, sehr stark aktuell genutzt wird, was auch gut ist, sagen wir mal, wenn du ein bisschen gamblen willst, natürlich no financial advice, aber das ist was, was viele machen, wo sie auch echt Polymarket so als Gambling, Trading Funktion oder Plattform nutzen. Ja, genau.
Weil man natürlich sagen muss, dass Polymarket mittlerweile bei vielen Themen deutlich näher dran ist, wie alle Agenturen und Firmen, die quasi professionell korrekt Predictions machen. So.
Ja, korrekt, korrekt, richtig. Das ist auch so, dass eigentlich der Outtake, den man da draußen mitnehmen kann. Also auch bei den deutschen Wahlen war das wohl relativ genau, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Und deswegen gucken jetzt auch viele, die so aus journalistischen Gründen solche Sachen einschätzen, auch immer mal auf Polymarket und referenzieren da drauf. Das ist natürlich auch ganz spannend, dass so traditionelle Medien dann sagen, okay, komm, wir gucken mal da drauf, weil anscheinend haben sie ja nicht Unrecht mit ihren Predictions. Ja, genau. Ja. Okay, ja, da kannst du auch mal drüber springen. Genau, kannst du noch eins weiter? Ja, das fand ich noch ein spannendes Thema, und ich glaube, damit können wir es auch so ein Stück weit, abschließen. Ich habe vor kurzem ja auch mit Marius van der Weyden, Entwickler von Ethereum natürlich, gesprochen. Und er hat mir auch gesagt, dass das Thema Quanten, also Kryptographie, Quantencomputer sicher zu machen, dass es ein riesiges Topic ist. Ja. Und es wird ja auch immer wieder gesagt, Google zum Beispiel, habe ich heute einen Artikel gelesen, Google hat einen Quantencomputer, der jetzt 13.000 Mal schneller ist, ja, und ist Bitcoin jetzt in Gefahr? So, und das Thema kommt ja immer mal wieder. Können Quantencomputer die Kryptographie sozusagen knacken, und ist das sozusagen der große Genickbruch für die Kryptoindustrie? Das ist ja immer so das, was kommuniziert wird. Und ich weiß und kann auch mit Sicherheit sagen, viele Projekte arbeiten schon genau an diesen Themen, ja. Dass es sicherer wird, dass es schwerer zu entziffern bzw. zu knacken ist, wenn man es jetzt mal als technischer Laie so ausdrücken möchte. Und Ethereum arbeitet da mit dem ganzen Team schon dran. Und ich glaube, hier hatten sie es unten auch geschrieben. Vielleicht kannst du das mal kurz vorlesen, Sascha. Vitalik Buterin, geht's los.
Co-founder of Ethereum unten. Has proposed quantum resistant signatures likely hash-based by 2030. Und es ist
genau, also die
meiner Meinung nach ist es eine große Panikmache, wie du sagst, jeder arbeitet dran, und es gibt klar, also die Antwort ist ja, sicherlich wird es irgendwann eine Bedrohung, wenn die Quantencomputer immer besser werden. Im Moment nicht, sind wir noch weit davon weg, aber kann eine Bedrohung werden, was aber nicht bedeutet, dass die ganzen unterschiedlichen Netzwerke dann nicht ihr Netzwerk upgraden. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass auch das Bitcoin-Netzwerk ja abgegradet werden kann. Und wenn es gewisse wichtige Themen gibt, sind natürlich auch die Großteil der Miner oder Holder voten natürlich dann für dieses Upgrade oder für dieses Proposal. Von daher sehe ich da eher eine untergeordnete Gefahr, weil das Netzwerk abgedatet werden kann. Also egal welches.
Ja, total. Also das vielleicht genau nochmal dazu zu als Abschluss. Wir packen euch das auch nochmal in die Shownotes. Ihr könnt euch das anschauen. Wir hatten noch zwei, drei andere Slides mit dabei, die, glaube ich, auch noch ganz, ganz, ganz spannend waren. Aber wir wollen es jetzt hier nicht auf die Spitze treiben. Willst du das noch machen, Sascha? Willst du da noch was zu sagen zu der letzten Slide?
Nee, wir packen es in die Shownotes. Dann kann jeder mal nochmal drüber gucken. Was, genau. Also ich glaube generell, dieser ganze Report von A16Z, die machen jedes Jahr wirklich einen guten Job, um auch Einsteigern einen relativ guten Überblick über den Markt zu geben. Also wir hängen es mit ran. Ist auf jeden Fall ein schnelles Scroll-Through wert.
Ja, definitiv. Ist man so in 15 Minuten eigentlich 20 Minuten durch. Genau. Und ich würde sagen, damit lass uns einen Punkt dahinter machen. Danke für das kurze Update, danke für deine Zeit. Ich hoffe, es hat trotzdem einigermaßen für die, die jetzt live dabei waren, geklappt, dass die Verbindung so gut war, dass wir jetzt nicht so weit voneinander weg waren. Ich weiß nicht, Sascha, wie hast du es jetzt wahrgenommen gerade?
Nee, ist okay. Ich vermute, dass wir irgendwie 2-2,5 Sekunden irgendwie dazwischen ist, aber ist okay.
Okay, ja, perfekt. Nee, super. Dann, bevor es schlechter wird, würde ich sagen, erstmal vielen Dank an alle, die live dabei waren. Haut gerne mal in die Kommentare, welche Gäste wir als nächstes mitnehmen und mit reinnehmen sollten. Welche Themen wir vielleicht mehr diskutieren sollten. Was wir am Format verändern sollten. Also haut gerne mal in die Kommentare, egal wo ihr gerade dabei seid. Oder wenn ihr das Ganze am Sonntag hört im Podcast, haut es auch dort gerne bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr hört. Das einmal in die Kommentare. Ihr könnt sogar bei RTL Plus hören. Also wir sind echt überall vertreten, wo es Podcasts gibt. Und das Gewinnspiel läuft jetzt noch eine Woche für das Blofin-Merch-Paket, ja, was wir haben. Sascha, hast du es gerade irgendwo griffbereit?
Nein.
Okay, dann müssen die Leute die Folge 1 und 2 sich nochmal am Ende anschauen. Ja. Dann seht ihr, was für ein übergeniales Merch-Paket ihr von Blofin gewinnen könnt. Und dafür einmal den Podcast bzw. den Kanal abonnieren. Teilt gerne einfach mal diese Folge mit euren Freunden und kommentiert. Und ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren. Danke, Dani, für die Frage. Und wir wünschen euch eine schöne Woche, schönen Feiertag morgen. Happy Halloween. Und wir sehen uns wieder nächste Woche, Freitag, 11.30 Uhr.
Krypto Uncut, Leute. Und raus.
Wieder Freitag. Wie in den, sagen wir mal, 4 Folgen, die wir schon gemacht haben, haben wir 50% der Folgen nicht am Freitag gemacht, ja? Und es war immer mein Problem. Der Sascha, der sitzt zu Hause, der reist nicht, der ist immer verfügbar auf 11.30 Uhr auf dem Freitag. Nur ich habe leider keine Zeit, es um 11.30 Uhr zu machen. Aber wir müssen es ja auch ein bisschen spannend halten, ja? Wäre langweilig, wenn wir es immer so machen, wie wir es ankündigen.
Ja, in diesem Sinne, okay. Bis nächste Woche.
In diesem Sinne. Genau, bleibt neugierig, Leute, und folgt dem Podcast und dem Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.